Das Bekenntnis. Von dieser ursprünglichen Verdorbenheit, durch die wir völlig abgeneigt, unfähig und feindlich gegenüber allem Guten und ganz zu allem Bösen geneigt sind, gehen alle tatsächlichen Übertretungen hervor. Westminster Bekenntnis, Kapitel 6, Abschnitt 4. Einleitung. An einem Julimorgen des Jahres 1741 hielt Jonathan Edwards in Enfield, Connecticut, eine Predigt, die in die Geschichte eingehen sollte. Der Titel lautete »Sünder in den Händen eines zornigen Gottes« und der junge Prediger sprach so leise und so ruhig, dass die Versammlung sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen. Was er sagte, war dies: Der Sünder, der noch nicht zu Christus gekommen ist, hängt über dem Abgrund der Hölle wie eine Spinne an einem dünnen Faden, und nichts als Gottes bloße Geduld hält diesen Faden davon ab, zu zerreißen. Die Zuhörer, so berichten Augenzeugen, brachen in lautes Weinen aus, einige klammerten sich an die Kirchenbänke, andere riefen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Man kann über Edwards Bildsprache streiten. Aber eines tut diese Predigt, was wenige Predigten heute tun, sie gräbt tief genug, um die Wurzel des menschlichen Elends freizulegen. Edwards beschrieb nicht nur die Strafe, die dem Sünder droht. Er beschrieb die Natur, aus der die Sünde quillt, den inneren Brunnen, der immer wieder Gift ausstößt, unabhängig davon, wie viele fromme Vorsätze man an seinen Rand gemauert hat. Er beschrieb genau das, wovon der vierte Abschnitt des sechsten Kapitels spricht. Die ersten drei Abschnitte haben uns durch das dunkle Tal der menschlichen Verlorenheit geführt. Der erste Abschnitt zeigte den Augenblick des Falls, das Sehen, das Begehren, das Nehmen, das Essen. Der zweite Abschnitt zeigte den Zustand danach, tot in Sünden, gänzlich befleckt in allen Teilen der Seele und des Leibes. Der dritte Abschnitt zeigte die Übertragung, wie Adams Schuld zugerechnet und seine verdorbene Natur weitergegeben wird an alle, die auf natürlichem Wege von ihm abstammen. Der vierte Abschnitt sieht nun die Summe und beantwortet eine Frage, die jeder wache Christ sich irgendwann stellt: Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Warum falle ich immer wieder in dieselben Sünden? Warum ist das Gute, das ich tun will, und das Böse, das ich nicht tun will, dennoch meine tägliche Erfahrung? Die Antwort des Bekenntnisses lautet: Weil aus der ursprünglichen Verdorbenheit alle tatsächlichen Übertretungen hervorgehen. Der Satz ist kurz, kaum 30 Wörter, aber er beschreibt das innere Triebwerk jeder einzelnen Sünde, die du je begangen hast und je begehen wirst. Er ist die Diagnose dessen, was unter deiner Haut geschieht, ehe deine Zunge lügt und deine Hand zuschlägt und dein Auge begehrt. Und er ist, recht verstanden, die Grundlegung für alles, was das Evangelium an Wiederherstellung verspricht. Denn wer die Quelle kennt, weiß, dass man den Strom nicht mit Besen aufhalten kann. Man muss die Quelle reinigen. Die biblischen Grundlagen. Die ersten Blätter der Bibel, kaum dass der Bericht vom Sündenfall und der Vertreibung aus dem Garten verklungen ist, enthalten eine Diagnose des menschlichen Herzens, die an Schärfe nicht zu wünschen übrig lässt. Im sechsten Kapitel des ersten Buches Mose blickt Gott auf die Menschheit, die sich von Adam bis zur Sintflut vermehrt hat, und der Text fasst seinen Befund in einen Satz, der wie ein Hammerschlag fällt, da der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das hebräische Wort, das Luther mit Dichten und Trachten übersetzt, ist Jetzer. Es bezeichnet den schöpferischen Trieb des Herzens, das, was der Mensch aus sich heraus formt und bildet, die Urheberschaft seiner Gedanken, Absichten und Vorstellungen. Die Schrift sagt nicht, dass ein Teil des menschlichen Herzens böse sei und ein anderer Teil gut. Sie sagt, dass alles Dichten und Trachten nur böse sei und dass es dies immer da sei. Drei Wörter, jedes ein Nagel im Sarg des menschlichen Stolzes, alles, nur böse, immer da. Hier ist der biblische Ursprung dessen, was der vierte Abschnitt, völlig abgeneigt, unfähig und feindlich gegenüber allem Guten und ganz zu allem Bösen geneigt, nennt. Und die tatsächlichen Übertretungen, welche die Sintflut herbeiführten, Mord, Gewalt, Unzucht, sie alle gingen aus diesem einen, inneren Brunnen hervor. Der Prophet Jeremia greift Jahrhunderte später dasselbe Bild auf, aber er tut es mit einer Wucht, die durch die lange Leidensgeschichte Israels noch verstärkt wird: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Die Luther-Übersetzung von 1545 schrieb: trotzig und verzagt. Die von 1984 fasst das hebräische Akob mit trotzig und verzagt. Oder auch als listig und böse. Das Wort meint eigentlich etwas, das verdreht und unzugänglich ist, wie ein Pfad, der sich durch eine Schlucht windet und plötzlich im Gestrüpp endet. Das Herz ist unergründlich, sagt Jeremia, nicht weil es so erhaben wäre, sondern weil es so verdorben ist. Es entzieht sich der eigenen Einsicht. Wer in sein Herz blickt, blickt in einen Abgrund, und der Grund des Abgrunds ist dunkel. Und dann kommt die Antwort, die Jeremia von Gott empfängt: Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Die tatsächlichen Übertretungen, die Früchte der Werke, sind für Gott nicht Überraschungen, die aus heiterem Himmel fallen. Sie sind die natürliche Ernte dessen, was im Acker des Herzens gesät wurde. Das Herz ist der Acker, die Sünde die Saat und die Tat die Frucht. Wer die Frucht verstehen will, muss den Acker kennen. Und wer die Frucht ändern will, muss den Acker umpflügen. Das aber kann nur Gott. Der Herr Jesus selbst hat diese Verbindung zwischen Wurzel und Frucht mit einer Bildrede ausgesprochen, deren Klarheit keinen Ausweg offen lässt. Im Matthäusevangelium, im 7. Kapitel, sagt er: Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Derselbe Gedanke kehrt im 15. Kapitel in einer ausführlicheren Wendung wieder, die unmittelbar die Quelle der tatsächlichen Sünden benennt: Was aus dem Munde herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Man beachte die Reihenfolge. Zuerst das Herz, dann die Gedanken, dann die einzelnen Sünden, dann die Verunreinigung. Der Herr stellt nicht in Abrede, dass äußere Einflüsse den Menschen prägen. Aber er besteht darauf, dass die Verunreinigung nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen dringt. Der faule Baum ist nicht durch den Wind verdorben, der an ihm rüttelt. Er war verdorben, ehe der Wind kam. Der Wind hat nur sichtbar gemacht, was im Stamm schlummerte. Genau das sagt der 4. Abschnitt: Die tatsächlichen Übertretungen gehen aus der ursprünglichen Verdorbenheit hervor, nicht aus der Umgebung, nicht aus der Gesellschaft, nicht aus der Erziehung. All diese mögen auslösen und formen. Aber die Quelle liegt tiefer. Der Apostel Paulus entfaltet diesen Zusammenhang im 7. Kapitel des Römerbriefs auf eindrückliche Weise. Es ist ein persönlicher und tiefgehender Text, den Paulus über die innere Mechanik der Sünde geschrieben hat. Er beginnt mit der Feststellung: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Paulus spricht hier nicht von dem unerlösten Heiden, der von Gott nichts weiß. Er spricht von sich selbst, dem Apostel, dem Wiedergeborenen, dem Mann, der den dritten Himmel geschaut hatte. Selbst in ihm, selbst nach der Wiedergeburt, selbst unter der Leitung des Heiligen Geistes, wohnt in seinem Fleisch nichts Gutes. Das griechische Wort Sarx, das Luther mit Fleisch übersetzt, meint nicht den physischen Körper, sondern die gefallene menschliche Natur, die der Christ zwar nicht mehr als Herrscher, aber noch als Widersacher in sich trägt. Und Paulus beschreibt mit quälender Genauigkeit, dass er das Gute nicht tut, das er doch will, und das Böse tut, das er doch hasst. Der Wille, so scheint es, ist gespalten. Der erneuerte Wille, von Gott gewirkt, will das Gute. Aber der alte Wille, noch nicht völlig tot, will das Böse. Und der Kampf zwischen beiden ist die tägliche Erfahrung des Christen. Entscheidend ist, was Paulus am Ende des Kapitels als Erklärung gibt: So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das Gemüt, der erneuerte Verstand, dient Gott. Aber das Fleisch, die alte Natur, dient der Sünde. Aus dieser alten Natur, nicht aus dem neuen Menschen, gehen die tatsächlichen Übertretungen hervor. Und die Frage, mit der Paulus das Kapitel verlässt, ist keine theoretische mehr, sondern der Schrei eines Mannes, der die Tiefe seiner eigenen Verlorenheit erkannt hat: Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Die Antwort folgt im selben Atemzug: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Diagnose führt zur Therapie. Die Erkenntnis der Quelle der Sünde treibt zu dem, der allein die Quelle zu reinigen vermag. Der Jakobusbrief ergänzt das Bild um eine wichtige Nuance. Er beschreibt nicht nur, dass die Sünde von innen kommt, sondern wie sie von innen nach außen drängt. Ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das Bild ist biologisch. Die Begierde ist die Mutter, die Sünde das Kind, der Tod der Enkel. Die Begierde selbst entspringt der verdorbenen Natur, von der das Bekenntnis spricht. Sie lockt und reizt, sie zieht den Menschen vom Guten weg und zum Bösen hin. Und wer ihr nachgibt, vollzieht nicht eine isolierte Tat, sondern setzt eine Geburt in Gang, deren Ende der Tod ist. Die paulinische Rede von den Werken des Fleisches im Galaterbrief führt den Gedanken in die Breite. Paulus zählt auf: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Völlerei und dergleichen. Die Liste ist lang und sie ist nicht auf das beschränkt, was Menschen gemeinhin als grobe Sünde ansehen. Sie umfasst ebenso die feineren Sünden des Geistes, Eifersucht, Zorn, Zank, Neid. Und Paulus sagt von all diesen, dass sie Werke des Fleisches sind, das heißt, Früchte der gefallenen Natur. Nicht vereinzelte Ausrutscher, sondern die natürlichen Gewächse eines Baumes, der seit Adam verdorben ist. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Versammlung von Westminster diesen vierten Abschnitt verfasste, betrat sie ein Gebiet, auf dem sich die Geister seit den Tagen des Augustinus scheiden. Die Frage, wie aus der Erbsünde die Tatsünden hervorgehen, ist nicht nur eine akademische. Sie berührt unmittelbar die Frage, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat, ob er für seine Taten verantwortlich ist und ob es einen Ausweg aus dem Kreislauf des Sündigens gibt. Der Abschnitt enthält drei Gruppen von Aussagen über den Zustand des Menschen in Bezug auf das Gute und eine Aussage über seinen Zustand in Bezug auf das Böse. Das Bekenntnis sagt nicht, der Mensch sei dem Guten gegenüber neutral oder lediglich geschwächt. Es sagt, er sei dreierlei, völlig abgeneigt, unfähig und feindlich. Diese drei Wörter sind nicht zufällig gewählt. Sie entsprechen drei biblischen Befunden. Das englische indisposed, das der deutschen Wendung völlig abgeneigt zugrunde liegt, bedeutet, dass der Mensch keinerlei Neigung zum Guten hat. Nicht, dass er das Gute manchmal wollen könnte, wenn die Umstände günstig wären. Sondern, dass sein Wille, von Natur, dem Guten abgewandt ist. Wie eine Kompassnadel, die immer nach Norden zeigt, zeigt sein Wille immer vom Guten weg. Er kann den Kopf schütteln über seine eigene Verkehrtheit, aber er kann den Zeiger nicht drehen. Das disablet, deutsch unfähig, geht einen Schritt weiter. Der Mensch ist nicht nur nicht willens, das Gute zu tun, er ist auch kraftlos, es zu tun, selbst wenn er es wollen könnte. Paulus beschreibt genau diese Doppelbindung im Römerbrief: Das Wollen ist da, aber das Vollbringen fehlt. Der Gefangene sieht die offene Tür, aber die Kette hält ihn fest. Und der Schlüssel zur Kette liegt nicht in seiner Hand. Das dritte Wort, opposite. Oder feindlich, ist das schärfste. Der Mensch ist dem Guten nicht nur abgeneigt und unfähig, er ist ihm feindlich. Das ist mehr als Gleichgültigkeit, mehr als Schwäche. Es ist aktive Gegnerschaft. Paulus sagt im Römerbrief, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das Herz des natürlichen Menschen hasst das Licht und liebt die Finsternis. Nicht weil die Finsternis schöner wäre, sondern weil das Licht seine Werke offenbart. Diesen drei Aussagen über das Gute stellt das Bekenntnis eine einzige über das Böse gegenüber: Der Mensch ist ganz zu allem Bösen geneigt. Es heißt nicht, dass er jede erdenkliche Sünde tatsächlich begeht. Kein Mensch hat Zeit genug, alle Sünden zu begehen, die es gibt. Aber der Keim jeder Sünde liegt in seiner Natur. Der Umstand, dass er keine Gelegenheit zum Mord hatte, macht ihn nicht weniger mörderisch im Herzen. Der Umstand, dass er nie gestohlen hat, macht ihn nicht weniger zum Dieb vor Gott. Die Geneigtheit zu allem Bösen ist da, und nur Gottes zügelnde Gnade bewahrt den Menschen davor, in jede Sünde zu fallen, in die er fallen könnte. Aus diesem vierfachen Zustand, so schließt der Abschnitt, gehen alle tatsächlichen Übertretungen hervor. Das englische Original spricht von all actual transgressions. Das Wort aktual ist hier nicht der Gegensatz zu möglich, sondern zu original. Die ursprüngliche Sünde ist die Erbsünde, die Sünde der Natur. Die tatsächlichen Sünden sind die Taten, die aus dieser Natur fließen, der Ehebruch, die Lüge, der Diebstahl, der Zorn, der Neid, die Lästerung. Sie sind die Blätter eines vergifteten Baumes, die Tropfen eines verschmutzten Brunnens. Wer die Blätter zupft, aber den Baum stehen lässt, hat nichts gewonnen. Wer die Tropfen wischt, aber den Brunnen nicht reinigt, schöpft morgen wieder Gift. Die Westminster-Väter richteten diesen Abschnitt gegen mehrere Fronten. Die erste war, wie in den vorherigen Abschnitten, der Pelagianismus. Pelagius und seine Anhänger lehrten, dass Adams Sünde nur ein schlechtes Beispiel gewesen sei, dass der Mensch mit einem neutralen Willen geboren werde und dass die tatsächlichen Sünden nicht aus einer verdorbenen Natur, sondern aus der Nachahmung schlechter Vorbilder entstünden. Der vierte Abschnitt widerspricht dem mit aller Deutlichkeit, die Sünden kommen nicht von außen, durch Imitation, sondern von innen, durch Natur. Die zweite Front war subtiler. Innerhalb der reformierten Bewegung selbst gab es Stimmen, welche die Erbsünde so radikal fassten, dass der Mensch keine menschliche Fähigkeit mehr behielt. Er sei nicht nur unfähig, das geistlich Gute zu tun, sondern überhaupt unfähig zu irgendeinem moralischen Akt. Die Westminster-Väter gingen diesen Weg nicht. Sie sagten, dass der Mensch dem Guten, das heißt dem geistlich Guten, dem Gott Wohlgefälligen, abgeneigt, unfähig und feindlich sei. Sie sagten nicht, dass der Mensch keine menschliche Güte mehr üben könnte. Er kann ein guter Vater sein, ein ehrlicher Kaufmann, ein wohltätiger Nachbar. Aber all diese Tugenden entspringen nicht einem Herzen, das Gott liebt, und darum können sie vor Gott nicht als Gerechtigkeit gelten. A.A. Hodge bemerkt in seinem Kommentar zum Bekenntnis, dass der vierte Abschnitt die Brücke zwischen der Lehre vom Fall und der Lehre von der Bekehrung schlägt. Wer versteht, dass alle tatsächlichen Sünden aus einem verdorbenen Herzen kommen, der versteht auch, dass alle tatsächliche Heiligkeit aus einem erneuerten Herzen kommen muss. Die Bekehrung ist nicht die Summe vieler kleiner Besserungen. Sie ist die Reinigung der Quelle, aus der dann gute Werke fließen, wie aus einer reinen Quelle klares Wasser. Niemand macht eine verschmutzte Quelle dadurch rein, dass er das Wasser filtert, das aus ihr austritt. Er muss den Grund der Quelle selbst erreichen, die Verunreinigung an ihrem Ursprung beseitigen. Das ist, was der Heilige Geist in der Wiedergeburt tut, er reinigt den Brunnen, damit der Strom sauber werde. Theologische Tiefe. Die reformierte Theologie hat der Frage, wie aus der Erbsünde die Tatsünden hervorgehen, große Aufmerksamkeit gewidmet. Ist es nicht genug zu wissen, dass der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist? Muss man wirklich anatomische Studien am Leichnam der alten Natur betreiben? Die Antwort der Reformatoren und ihrer Nachfolger war ein entschiedenes Ja. Und der Grund dafür ist nicht theologische Neugier, sondern seelsorgerliche Notwendigkeit. Wer die Quelle seiner Sünden nicht kennt, wird entweder an ihnen verzweifeln oder sie verharmlosen. Er wird entweder meinen, er sei ein hoffnungsloser Fall, weil er immer wieder fällt, oder er wird meinen, seine Sünden seien nicht so schlimm, weil jeder sie tue. Die biblische Lehre führt zwischen beiden Abgründen hindurch. Sie zerstört den Leichtsinn, weil sie zeigt, dass jede Sünde aus einer gottfeindlichen Natur kommt. Und sie bewahrt vor der Verzweiflung, weil sie zeigt, dass diese Natur nicht das letzte Wort über den Christen hat. Johannes Calvin widmet dem Zusammenhang zwischen Erbsünde und Tatsünde breiten Raum im zweiten Buch seiner Institutio. Für Calvin ist es entscheidend, dass die Erbsünde nicht ein ruhender Zustand ist, der nur darauf wartet, von außen geweckt zu werden. Sie ist eine aktive, treibende Macht. Calvin nennt sie einen Zunder, der jeden Funken auffängt und in Flammen verwandelt, und einen Ofen, der beständig glüht und Hitze ausstrahlt, auch wenn kein Holz nachgelegt wird. Die tatsächlichen Sünden sind nicht das Ergebnis eines neutralen Willens, der sich einmal für das Böse und einmal für das Gute entscheidet. Sie sind die notwendigen Ergüsse eines Herzens, das nichts anderes hervorbringen kann, solange es nicht erneuert ist. Calvin gebraucht ein Bild, das seitdem in der reformierten Verkündigung heimisch geworden ist, das Bild des Baumes und seiner Frucht. Der Herr selbst, so Calvin, habe gelehrt, dass ein fauler Baum keine guten Früchte bringen kann. Wer die Früchte verändert sehen will, muss den Baum verändern. Nun sind aber alle guten Werke, die ein Mensch vollbringt, ohne aus dem Glauben zu handeln, keine guten Früchte. Sie mögen glänzen wie Äpfel, aber unter der Schale ist das Fleisch faul. Ihre Wurzel ist nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe zu sich selbst, nicht der Gehorsam, sondern der Ehrgeiz, nicht die Demut, sondern die Furcht vor Schande. Nur der Baum, den Gott selbst gepflanzt und mit dem Wasser des Heiligen Geistes getränkt hat, bringt Frucht, die vor Gott angenehm ist. Heinrich Bullinger, der Zürcher Nachfolger Zwinglis, entfaltet in seinen Dekaden, dem weit verbreitetsten Lehrbuch der reformierten Kirche im 16. Jahrhundert, den Gedanken mit der für ihn kennzeichnenden Mischung aus Genauigkeit und Wärme. Bullinger unterscheidet zwischen der Wurzel, dem Stamm, den Zweigen und den Blättern des Baumes der Sünde. Die Wurzel ist die ursprüngliche Verdorbenheit, die von Adam geerbt wird. Der Stamm ist der Eigenwille des Menschen, der sich gegen Gott auflehnt. Die Zweige sind die einzelnen Neigungen, aus denen die Sünden wachsen, die Habsucht, die Wohllust, die Ehrsucht, der Neid. Und die Blätter sind die tatsächlichen Taten, die der Wind der Gelegenheit vom Baum reißt und die der Herbst des Gerichts eines Tages einsammeln wird. Bullinger betont, dass die Sünde im Menschen nicht ein Fremdkörper ist, den man mit einer Zange herausziehen könnte, sondern das Gewebe selbst, aus dem der natürliche Mensch besteht. Man kann die Sünden nicht einzeln bekämpfen, wie man Unkraut ausrupft, denn dann wächst an der leeren Stelle sogleich Neues. Man muss den Acker umpflügen und mit neuem Samen besehen. Und das tut Gott, wenn er einen Menschen wieder gebärt. Er schenkt ihm eine neue Natur, die nicht nur das Böse unterdrückt, sondern das Gute will und tut, wenn auch noch unvollkommen in diesem Leben. John Owen, der große puritanische Seelsorger und Theologe, hat in seiner Abhandlung über die innewohnende Sünde das Thema mit einer Tiefe behandelt, die in der englischen Sprache selten erreicht wird. Sein Traktat trägt den Titel The Nature, Power, Deceit, and Prevalency of the Remainders of Indwelling Sin in Believers, und schon der Titel verrät die Richtung. Owen schreibt nicht über die Sünde im Allgemeinen, nicht über die Sünde der Gottlosen, sondern über die Sünde, die in den Gläubigen noch wohnt. Es ist ein Buch für Christen, die mit ihrer eigenen Verdorbenheit kämpfen, und kaum ein Buch der Christenheit trifft diesen Kampf schonungsloser. Owen beschreibt, was geschieht, wenn die innewohnende Sünde eine tatsächliche Übertretung hervorbringt. Es ist, sagt er, nicht so, dass der Christ plötzlich und ohne Vorwarnung in Sünde fiele wie in eine Grube. Die Sünde hat ihre eigene Taktik, ihre eigene List, ihre eigene Art, den Willen zu umgarnen. Zuerst zieht sie die Gedanken von Gott ab, durch Zerstreuung, durch Geschäftigkeit, durch das Vorschieben erlaubter Dinge, die den Geist besetzen. Dann stellt sie die Sünde in verlockenden Farben dar, verschweigt ihre Bitterkeit und malt ihre Süße aus. Dann lullt sie das Gewissen ein, mit Ausreden und Entschuldigungen, mit dem Hinweis auf die Umstände, auf die Schwäche, auf die Kleinheit der Sünde. Und schließlich, wenn der Wille weich genug ist, schlägt sie zu. Die Tat ist dann nur noch der letzte Akt eines Dramas, das längst im Herzen begann. Owen zieht aus dieser Analyse eine praktische Folgerung: Wer die Sünde erst bekämpft, wenn sie zur Tat geworden ist, kämpft einen Kampf, den er meistens verlieren wird. Man muss die Sünde an der Wurzel packen, beim ersten Gedanken, beim ersten Aufsteigen der Begierde. Wer den Funken nicht austritt, wird das Feuer nicht löschen. Wer den kleinen Riss nicht abdichtet, wird dem großen Leck nicht Herr werden. Diese Taktik, so Owen, ist keine menschliche Technik, die man trainieren könnte. Sie ist die Frucht des Geistes, der den erneuerten Willen stärkt und dem alten Willen widersteht. Aber der Christ ist nicht passiv. Er wacht und betet, dass er nicht in Versuchung falle. Er prüft jeden Gedanken und jede Neigung an der Schrift. Er stellt sich unter die Predigt und unter die Zucht der Gemeinde. Und er flieht, wenn die Gelegenheit lockt, nicht weil er stark wäre, sondern weil er weiß, wie schwach er ist. Girolamo Zanchi, der italienische Reformator, der in Straßburg und Heidelberg lehrte, trug zur reformierten Sündenlehre einen Gedanken bei, der die reformierte Theologie bis heute prägt. Zanchi unterschied zwischen der habituellen Sünde und der aktuellen Sünde. Die habituelle Sünde ist die bleibende Verdorbenheit der Natur, die auch den Wiedergeborenen noch anhaftet. Die aktuelle Sünde ist die einzelne Tat, die aus dieser Verdorbenheit hervorgeht. Zwischen beiden besteht, so Zhang Qi, ein Kausalverhältnis, aber kein notwendiges. Die habituelle Sünde treibt zur aktuellen, aber der erneuerte Wille, vom Geist gestärkt, kann widerstehen. Wäre der Widerstand unmöglich, gäbe es keine Heiligung und kein Wachstum in der Gnade. Wäre der Widerstand leicht, gäbe es keinen Kampf und kein tägliches Ringen. Die Wahrheit liegt dazwischen und sie hat den Christen in einer Spannung, die erst der Tod auflösen wird. Diese Unterscheidung ist tröstlich. Sie erklärt, warum der Christ nicht an jeder habituellen Sünde verzweifeln muss, die er noch in sich trägt, solange er gegen sie kämpft und nicht in die aktuelle Sünde fällt. Und sie erklärt, warum der Christ nicht aus jeder aktuellen Sünde, in die er fällt, auf den Verlust seines Gnadenstandes schließen muss. Der Kampf ist das Zeichen des Lebens, nicht die Niederlage, solange die Niederlage nicht die endgültige ist. Wer nie kämpft, ist tot. Wer kämpft und verliert, steht wieder auf. Wer kämpft und siegt, hat nicht sich selbst, sondern den Geist zu rühmen. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, höre auf, über deine Sünden überrascht zu sein und beginne, ihre Quelle zu verstehen. Der Christ, der den vierten Abschnitt verstanden hat, lebt nicht mehr in der naiven Erwartung, dass er morgen ein besserer Mensch sein werde, weil er es sich heute fest vorgenommen hat. Er weiß, dass die Wurzel seiner Sünden nicht in seinen Umständen liegt und nicht in seinen Gewohnheiten, sondern in seiner Natur. Die Natur aber ändert sich nicht durch Vorsätze. Sie ändert sich nur durch den, der sie geschaffen hat und der sie neu schaffen kann. Diese Erkenntnis bewahrt vor der Enttäuschung, die so viele gutwillige Christen lähmt. Sie haben sich am Abend vorgenommen, am nächsten Tag nicht zu zürnen, nicht zu lästern, nicht zu begehren. Und als der Tag kam, zürnten sie, lästerten sie, begehrten sie. Und nun sitzen sie am Abend da und fragen sich, ob sie überhaupt Christen seien. Die Antwort des Bekenntnisses ist, ja, du bist ein Christ und genau darum spürst du den Kampf. Ein Toter spürt nichts. Ein Lebendiger spürt den Schmerz. Deine Enttäuschung über deine Sünden ist nicht das Zeichen dafür, dass du kein Christ bist, sondern dass du einer bist. Aber deine Überraschung über deine Sünden ist das Zeichen dafür, dass du deine Natur noch nicht tief genug kennst. Du erwartest von einem faulen Baum gute Früchte. Du erwartest von einem vergifteten Brunnen klares Wasser. Der vierte Abschnitt lehrt dich, dass du deine Erwartungen umstellen musst. Nicht um in deinen Sünden zu verharren, sondern um den Kampf an der richtigen Stelle zu führen. Zweitens, bekämpfe nicht nur die Sünden, die du siehst, sondern auch die, die du nicht siehst, denn beide stammen aus derselben Quelle. Der Mensch hat eine natürliche Neigung, zwischen groben und feinen Sünden zu unterscheiden. Der Mord, der Ehebruch, der Diebstahl, das sind Sünden, vor denen er sich fürchtet. Aber der Neid, der Hochmut, die Selbstgefälligkeit, das sind Sünden, die er kaum bemerkt. Und doch, sagt der vierte Abschnitt, ist der Mensch ganz zu allem Bösen geneigt. Das schließt die feinen Sünden ein, die niemand sieht, und die tief verborgenen Begierden, die nie zur Tat werden, aber dennoch im Herzen wohnen. Die Feindschaft gegen das Gute, von der das Bekenntnis spricht, zeigt sich nicht nur im offenen Aufruhr, sondern auch in der stillen Gleichgültigkeit. Wenn du Gottes Wort hörst und dein Herz bleibt kalt, dann ist das nicht weniger ein Werk der alten Natur als der Zorn, der aus dir herausbricht. Wenn du betest und deine Gedanken schweifen ab, dann ist das nicht weniger eine Frucht des Fleisches als die Sünde, die du vor anderen verbirgst. Der Christ, der seine Sünden nur an den groben Verstößen misst, die das Gesetz aufzählt, wird nie die Tiefe seiner Verdorbenheit kennen. Und wer die Tiefe nicht kennt, wird nie die Höhe der Gnade ermessen. Darum, bitte Gott, dass er dir nicht nur die Sünden zeigt, die du siehst, sondern auch die, die du nicht siehst. Und fürchte dich nicht vor dem, was du sehen wirst. Der Arzt zeigt die Wunde nicht, um dich zu quälen, sondern um sie zu heilen. Drittens, baue deine Heiligung nicht auf deine eigene Kraft, sondern auf den Geist, der allein die Quelle reinigen kann. Die Versuchung, die den Christen nach dieser Lektion anfällt, ist die Verzweiflung, wenn ich zu allem Bösen geneigt und zu allem Guten unfähig bin, was soll ich dann noch tun? Soll ich die Hände in den Schoß legen und warten? Die Antwort der Schrift ist nicht, dass du die Hände in den Schoß legen sollst. Sie ist, dass du die Hände falten sollst. Die Heiligung ist so sehr ein Werk Gottes wie die Rechtfertigung, und der Christ, der sie aus eigener Kraft betreibt, wird ebenso scheitern wie der Ungläubige, der die Rechtfertigung aus eigener Kraft erwerben will. Das bedeutet nicht, dass der Christ untätig wäre. Er kämpft, er ringt, er wacht und betet. Aber er tut es in dem Bewusstsein, dass die Kraft, mit der er kämpft, nicht seine eigene ist. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er sagt nicht, ich vermag alles durch meinen eisernen Willen. Die alte Natur dehnt sich, sie gibt nach, sie wird in Schach gehalten, aber sie weicht nur dem Schwert des Geistes, nicht dem hölzernen Säbel des guten Vorsatzes. Bete jeden Morgen um den Beistand des Geistes, nicht als um eine fromme Zutat zum Tag, sondern als um die einzige Waffe, die in diesem Kampf nicht zerbricht. Und danke jeden Abend nicht für das, was du getan hast, sondern für das, was er in dir getan hat. So bleibt die Demut und so bleibt der Frieden. Viertens, richte deinen Blick nicht auf deine Fortschritte und nicht auf deine Rückschläge, sondern auf Christus, der deine Gerechtigkeit ist. Der Christ, der den vierten Abschnitt liest und dann auf sich selbst blickt, steht vor einem Rätsel. Der Abschnitt sagt, er sei völlig abgeneigt und unfähig und feindlich gegenüber allem Guten. Aber er spürt doch in sich ein Verlangen nach Gott, einen Hass auf die Sünde, eine Liebe zum Wort. Ist das Bekenntnis zu pessimistisch? Hat es übertrieben? Die Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen dem, was du in Adam bist, und dem, was du in Christus bist. In Adam, das heißt in deiner alten Natur, bist du alles, was der vierte Abschnitt sagt, abgeneigt, unfähig, feindlich, zu allem Bösen geneigt. In Christus, das heißt in deiner neuen Natur, bist du gerecht, heilig, gottliebend, dem Guten zugewandt. Und nun kommt es darauf an, dass du im Glauben aus dem lebst, was du in Christus bist, und nicht aus dem, was du in Adam warst. Das ist die reformierte Unterscheidung, die Martin Luther die fröhliche Vertauschung nannte. Christus nimmt deine Sünden und gibt dir seine Gerechtigkeit. Du bringst deine Armut und er gibt dir seinen Reichtum. Du bringst deine Verdorbenheit und er gibt dir seine Reinheit. Diese Vertauschung ist nicht nur der Anfang des Christenlebens, sie ist das tägliche Brot des Glaubens. Jeden Tag stehst du vor Gott, nicht mit dem, was du aus eigener Kraft geworden bist, sondern mit dem, was Christus für dich ist. Und in dieser Haltung wächst du tatsächlich an Heiligung, nicht weil du auf dich blickst, sondern weil du auf ihn blickst. Der Blick auf ihn reinigt. Der Blick auf dich selbst befleckt, selbst wenn das, was du siehst, Fortschritte sind. Denn auch die Fortschritte werden dir zum Götzen, wenn du sie an seiner Stelle anbetest. Fünftens, lerne, die Sünden anderer nicht mit Empörung, sondern mit dem Schmerz dessen zu betrachten, der weiß, dass dieselbe Quelle auch in ihm fließt. Der Christ, der den vierten Abschnitt wirklich verstanden hat, wird aufhören, sich über die Sünden anderer zu entrüsten, als ob sie etwas Unerhörtes wären. Der Ehebrecher, der Dieb, der Lästerer, sie sind keine Wesen von einem anderen Stern. Sie sind Menschen, in denen genau dieselbe Verdorbenheit wirkt, die auch in dir wirkt. Der Unterschied ist nicht die Quelle, sondern der Ausfluss. Der Unterschied ist nicht die Natur, sondern die Gelegenheit und die bewahrende Gnade, die dem einen versagt blieb und dem anderen gewährt wurde. Diese Erkenntnis macht nicht gleichgültig gegenüber der Sünde. Sie macht barmherzig gegenüber dem Sünder. Wer einen Ertrinkenden sieht, schimpft nicht über ihn, dass er ins Wasser gefallen ist. Er wirft ihm einen Rettungsring zu. Und er tut es in dem Bewusstsein, dass er selbst nur einen Schritt vom selben Wasser entfernt steht. Denselben Rettungsring, den du dem anderen zuwirfst, denselben brauchst du für dich selbst. Es ist immer derselbe Ring, Christus. Und es ist immer dasselbe Wasser, die Sünde, die in jedem menschlichen Herzen fließt. Sechstens, verwechsle nicht die Tatsache, dass du noch sündigst, mit der Annahme, dass nichts an dir verändert sei, denn der Kampf selbst ist das Zeichen des neuen Lebens. Der vierte Abschnitt könnte den Eindruck erwecken, der Christ sei noch genau dasselbe wie der Ungläubige. Beide haben eine verdorbene Natur, beide begehen tatsächliche Sünden, beide leben in einem Leib, der dem Tod verfallen ist. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt nicht in der völligen Abwesenheit der alten Natur, sondern in der Gegenwart einer neuen. Der Ungläubige hat nur eine Natur, die Gefallene, und alle seine Sünden stimmen mit dieser Natur überein. Der Gläubige hat zwei Prinzipien in sich, das Fleisch und den Geist, die alte Natur und die neue, und zwischen beiden tobt ein Krieg. Der Krieg ist schmerzhaft. Der Krieg ist anstrengend. Aber der Krieg ist das Zeichen des Lebens. Ein Toter kämpft nicht. Nur ein Lebendiger wehrt sich. Wenn du also Sünden in dir siehst, die dich anklagen, und wenn du zugleich einen Willen in dir spürst, der sich gegen diese Sünden stemmt, dann danke Gott für beides. Danke ihm für die Augen, die deine Sünden sehen, denn der natürliche Mensch sieht seine Sünden nicht. Danke ihm für den Schmerz, den sie dir bereiten, denn der natürliche Mensch leidet nicht unter seiner Sünde. Danke ihm für den Kampf, den du kämpfst, auch wenn du ihn verlierst, denn der natürliche Mensch kämpft nicht. Und wirf dich auf den, der allein die Schlacht gewinnen kann, nicht durch deine Anstrengung, sondern durch seinen Geist, der in dir wohnt und der größer ist als der, der in der Welt ist. Gebet. Herr, unser Gott und Vater, du hast den Menschen gut geschaffen, zu deinem Bilde, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber durch den Ungehorsam des ersten Adam ist diese Gerechtigkeit verloren gegangen, und eine tiefe Verdorbenheit ist an ihre Stelle getreten. Wir bekennen vor dir, dass wir dieselbe verdorbene Natur in uns tragen, dass wir völlig abgeneigt, unfähig und feindlich gegenüber allem Guten und ganz zu allem Bösen geneigt sind. Und wir bekennen, dass aus diesem Brunnen alle unsere tatsächlichen Übertretungen hervorgegangen sind, jede Lüge, die über unsere Lippen kam, jeder Zorn, der aus unserem Herzen aufstieg, jede Begierde, die unseren Willen gefangen nahm. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Wahrheit nicht verschweigst. Wir danken dir, dass du uns nicht in der Einbildung lässt, unsere Sünden seien nur kleine Fehltritte, die durch ein wenig Anstrengung wieder gut zu machen wären. Du zeigst uns den Abgrund, damit wir den Retter suchen. Du führst uns in die Tiefe unseres Elends, damit wir die Höhe deiner Gnade ermessen. Und du hast uns den Retter nicht vorenthalten. Herr Jesus Christus, du zweiter Adam, du neuer Mensch, in dem die alte Natur überwunden und die neue geschaffen ist, wir danken dir, dass du nicht nur unsere Schuld bezahlt, sondern auch unsere Natur erneuert hast. In dir ist die Wurzel geheilt, die in Adam vergiftet wurde. In dir ist der Brunnen gereinigt, aus dem in Adam nur Gift floss. In dir sind wir eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und doch, Herr, wir spüren, dass das Alte noch nicht ganz vergangen ist. Die alte Natur regt sich in uns, sie zerrt an uns, sie will uns zurückziehen in das Grab, aus dem du uns auferweckt hast. Wir rufen mit Paulus, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Und wir hören deine Antwort, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Heiliger Geist, du Tröster und Heiligmacher, wirke in uns das Wollen und das Vollbringen. Zeige uns die Tiefe unserer Verdorbenheit, damit wir nicht hochmütig werden. Zeige uns die Größe deiner Gnade, damit wir nicht verzweifeln. Und führe uns jeden Tag einen Schritt weiter auf dem Weg der Heiligung, nicht durch unsere Kraft, sondern durch deine. Bewahre uns vor der Trägheit, die den Kampf aufgibt, weil sie ihn nicht gewinnen kann. Bewahre uns vor der Anmaßung, die den Kampf gewinnen will, als ob sie es könnte. Lehre uns, mit Paulus zu ringen und zugleich mit Paulus zu ruhen in dem, der für uns gesiegt hat. Vater, wir bitten dich für die, die noch nie die Tiefe ihres Elends erkannt haben. Für die, die ihre Sünden für kleine Schwächen halten, die man mit ein wenig Disziplin ausmerzen kann. Für die, die nie über die Quelle ihrer Taten nachgedacht haben und sich wundern, warum sie immer wieder in dieselben Muster fallen. Öffne ihre Augen, Herr, nicht um sie zu entmutigen, sondern um sie zu dem Einzigen zu treiben, der die Quelle reinigen kann. Lass sie erkennen, dass sie nicht nur Vergebung der einzelnen Sünden brauchen, sondern eine neue Natur. Und dass du diese neue Natur schenkst, umsonst, aus Gnade, jedem, der mit leeren Händen zu dir kommt. Herr, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die im Kampf müde geworden sind. Für die, die immer wieder fallen und nicht mehr aufstehen wollen. Für die, die ihre Sünden sehen und meinen, es sei keine Hoffnung mehr für sie. Tröste du sie mit der Wahrheit, dass der Kampf selbst das Zeichen des Lebens ist. Dass ein Toter nicht kämpft. Dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und dass du keinen zerbrichst, der schon zerbrochen ist, sondern dass du die zerbrochenen Herzen heilst und die zerschlagenen Glieder verbindest. Am Ende, Herr, wenn der Tag kommt, an dem du alles neu machst, dann lass uns vor deinem Thron stehen, nicht mehr kämpfend, nicht mehr fallend, nicht mehr weinend. Dann wird die alte Natur endgültig tot sein und die neue Natur endgültig leben. dann werden aus dem Brunnen unseres Herzens nur noch Ströme des Lobes fließen und die Blätter des Lebensbaumes werden zur Heilung der Völker sein. Bis zu jenem Tag lass uns wachen und beten, kämpfen und ruhen, in dem Bewusstsein, dass der Sieg schon errungen ist, auch wenn die Schlacht noch tobt. Denn Christus hat gesiegt, und in ihm haben wir gesiegt. Ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen.